Schön, dass ihr uns eingeschaltet habt. Wir machen nämlich keine Pause im Sommer. Tja, zumindest noch nicht. Aber unsere Pause ist auch keine wirkliche Pause, sondern wir machen was ganz Besonderes. Wir haben uns sowas Tolles einfallen lassen.
Sagen wir mal, wir machen eine Promi-freie Pause.
Ja.
Denn jetzt in den nächsten 4 Wochen gibt es ausnahmsweise mal keine Promis. Finden wir auch super, aber jetzt haben wir uns gedacht, wir suchen uns mal so richtig interessante Menschen raus, die nicht ganz im Rampenlicht stehen.
Ja, und da gibt es ja jede Menge. Und zwar haben wir bei uns im Gespräch einen Astronauten, einen echten Spion und einen Tatortreiniger. Und wir haben einen Mentalisten. Ja. Und ich kann euch sagen, diese Gespräche sind sowas von großartig. Und man hört einfach nur gebannt zu, was ein Tatortreiniger oder ein Spion von sich zu erzählen hat. Nächste Woche geht's los. Mhm. Aber heute sind wir noch hier mit unserer aktuellen Folge. Es wird prominent. Ihr könnt euch jetzt auf Janina Use freuen. Eine total tolle Frau. Die sieht so süß aus. Das gibt es gar nicht. Es ist so schade, dass man sie nicht sehen kann, weil sie ist einfach zum Anbeißen. Eine junge Mutter und gleichzeitig auch die Mutter eines jungen Kindes, die genau die richtigen Sachen erzählt und vieles aber auch nicht erzählt. Ja? Und die aus einer Schaustellerfamilie
kommt.
Genau,
das fand ich spannend. Das ist eine spannende Biografie.
Und die aber damit so total fein ist. Ja, weil ich würde mir immer denken, oh Gott, was man da alles verpasst hat an Freundschaften, an Heimat und so. Gar nicht.
Ja.
Gar nicht. Ist total im Klaren mit sich. Liebt ihre Familie, hat da ganz viel Kraft rausgezogen. Hat mir ein tolles Kochbuch mitgebracht. Mag ich ja, wenn Leute kommen und mir was schenken.
Super sympathische Frau.
Ja, gell? Lasst uns einfach reinhören. Mhm. Janina Use bei den Waffeln einer Frau. Jetzt geht's los.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Ich glaube, das wird heute richtig, richtig schön. Die Frau, die vor mir sitzt, ist nicht mit Beate Use verwandt, hat aber trotzdem für sehr viele Fantasien gesorgt. Ich liebe diese Anmoderation schon jetzt. Hier ist Janina Use!
Herrlich, habe ich schon lange nicht mehr gehört, die Beate-Use-Nummer.
Ja, ich weiß. Es ist toll, dass man sich im Laufe der Karriere wirklich entfernt von diesen ursprünglichen, sehr mühsamen Positionierungsgeschichten, gell?
Ja, da hatte ich auf jeden Fall in der Schule mehr mit zu kämpfen.
Ja, ja, klar. Da gab es ja auch noch Beate Use. Gibt es, glaube ich, seit 15 Jahren schon nicht mehr. Und man kann sich gar nicht vorstellen, dass diese kleine, verhutzelte Frau irgendwie dafür gesorgt hat, dass Deutschlands Männer ja hauptsächlich sich amüsieren. Lustig.
Ja, 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 absolut. Also eigentlich eine beeindruckende Frau.
Total.
Ich habe das aber auch erst viel später mitbekommen. Ich habe das früher immer wirklich als Beleidigung angesehen. Dann war es auch so Use-Buse und dann hatte ich gar keine Busen. Also es war schon gemein.
Ja, ich hatte Busen und ich war die Busen-Babsi, glaube ich auch.
Ja.
Doppel B und Ding und so. Es war alles schwierig. Lustig ist es, gell? Also wie man so, ich sehe auch manchmal auf den Fotos, als ich so, das kann man sich jetzt bei dir gar nicht vorstellen, weil du bist so strahlend in dir ruhend. Irgendwie da denke ich mir, du warst wahrscheinlich vielleicht schon immer so, aber wenn ich Fotos von mir sehe, wo ich so 14 war oder so, ja, Gott, das ist ja ein einziges Fragezeichen, wohin mit mir eigentlich? War das bei dir auch so? Wenn man das so rückblickend sich Fotos anguckt, da war ja nichts, passte irgendwie. Die Frisur war nicht geil, die Klamotten waren noch nicht so richtig, man stand nicht richtig gerade und so, ja.
Ja, ich habe aber interessant, dass du das sagst. Ich habe nämlich ganz lange Zeit das Gefühl gehabt, dass ich so nicht Fisch und nicht Fleisch bin, weil meine Eltern sind Schausteller. Also ich komme aus einer Schaustellerfamilie, bin halt jede Woche woanders zur Schule gegangen, habe dann aber irgendwann so einen Weg für mich eingeschlagen, wo ich dann Abitur machen wollte und das ging dann nicht mehr irgendwie jede Woche woanders und dann habe ich nebenbei noch Schauspielerei gemacht. Also ich passte nirgendwo richtig rein. Mhm. Ich war irgendwie in
und
allen Welten
Gruppe.
Zu Hause.
Das Einzige, was man haben will, ist doch eine Gruppe, ja, der man zugehörig ist.
Ja, ich weiß noch, meine Mutter hat mir immer früher diese coolen Olli-Li-Sachen gekauft und so Cowboy-Stiefel und ich wollte einfach nur Fischbohne und Adidas tragen.
Ich weiß. Ja gut, aber wie hast du es denn dann hingekriegt? Also dann geht man ja entweder, man wird total stark und individuell und sagt so, ja gut, ich bin anders und macht auch aus dem anders seine Tugend oder man geht irgendwie unter.
Ich bin ein sensibler Mensch, würde ich denken. Also und ich bin auch sehr empathisch. Deswegen, ich glaube, ich habe schon früh irgendwie gelernt, das zu kommunizieren. Wenn es mir auch damals, ich habe viel mit meiner Mutter darüber gesprochen und war schon immer sehr anpassungsfähig.
Ja, aber das lernt man doch. Also ich meine, ich wollte eh mit dir über die Vorteile deines Nomadenlebens sprechen und vielleicht auch über die Dinge, die man dann irgendwann nicht mehr mag. Aber ich könnte mir vorstellen, Anpassungsfähigkeit ist ja sowieso das Allertollste.
Ja. Ja, es hilft mir vor allen Dingen in meinem Job. Also als ich mit 18 Jahren bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten am Set irgendwie stand und dann hieß es so, du wohnst jetzt in Berlin, das ist deine neue Arbeit, das sind deine ganzen neuen Kollegen, die Menschen dahinter der Kamera, die irgendwie noch mehr sind als die, die vor der Kamera stehen logischerweise, ja. Das werden vielleicht auch mal deine Freunde, ansonsten viel Spaß.
Ja.
Da muss man anpassungsfähig sein.
Und dann warst du tatsächlich so, ja, für mich ein ganz normaler Dienstagnachmittag.
Ja, also es war auch schon herausfordernd.
Ja, ja, klar.
Aber ja, ich glaube, da hat mir meine Kindheit schon sehr geholfen.
Aber bist du auch jemand, der Rituale eher liebt oder vermeidet? Weil zum Beispiel, ich bin in meinem Berufsleben, ja, versuche ich wirklich, wie soll ich sagen, ich versuche offen zu bleiben für alle möglichen Sachen. Also bei mir gibt es eigentlich nur eine Konstante, morgens würde ich gerne einen Kaffee trinken. Und der Rest bleibt offen, weil ich immer so Schiss habe, wenn man anfängt, sich einmal, ich brauche so und oh, im Hilton, da wohne ich immer in Zimmer 217 und so, da kriege ich ja die Motten. Also da hätte ich so Angst davor, dass man dann einfach nicht mehr anders kann.
Ja, vor allen Dingen hätte ich auch die Angst, dass so diese Erwartungshaltung, dass die mich jedes Mal wieder total enttäuscht, wenn es dann halt mal nicht so läuft. Nee, ich tue mich ganz schwer mit Ritualen und mit Routinen. Ich habe keine Routine. Und ich merke das jetzt, wo ich Mutter bin, dass ich bei anderen Müttern irgendwie merke, so wow, die bringen ihr Kind immer pünktlich um 19:30 ins Bett.
Manche halten das durch, bis die Kinder 14 sind. Das meine ich im Ernst. Ich kenne immer noch Leute, da haben die Kinder, die gehen einfach, die gehen dann um 18:30 Uhr oder so.
Respekt. Aber ich kann das einfach nicht. Da bin ich einfach nicht der Mensch für.
Mhm. Ja, ich verstehe das. Ich habe
genauso
versucht,
wie so Lebenspläne. Also so
dieses, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ja, das ist noch nicht mal das.
Schlimmste
kann ich
Frage der Welt.
Ja. Und dann bewundere ich. Ich habe ein befreundetes Pärchen, die wissen ganz genau, dann und dann werden wir ein Kind bekommen, dann und dann wird das sein, das Kind wird auf die Schule gehen, dann werden wir da und dahin auswandern. Und bis jetzt ist auch wirklich alles so eingetreten,
trotzdem,
wie die sich das vorgestellt
haben. Trotzdem,
bricht
den Kontakt ab. Bricht den Kontakt ab, das merkt ja keiner. Einfach nicht mehr melden.
Genau das Gleiche denken die sich wahrscheinlich bei mir auch so. Oh Gott, die Use. Morgen
die
sagt sie, sie möchte gerne nach Bali auswandern und übermorgen sitzt sie noch immer hier.
Aber ist das nicht eine wahnsinnige Stärke? Ich weiß noch, ich bin damals nach Berlin gezogen und ich kannte niemand in Berlin. Mhm. Ich dachte einfach nur, diese Stadt ist geil. Ich habe die Silvestergala am Brandenburger Tor moderiert.
Wow.
Von 2000 auf 2001.
Oh.
Und dann dachte ich mir, ja sag mal, bin ich bekloppt. Hier wohnen, hier ist es ja, hier passiert's und ich sitze in München irgendwo am Gärtnerplatz. Dann bin ich nach Hause gefahren und habe meinen damaligen Freund darüber informiert, dass ich jetzt nach Berlin ziehen werde. Und dann habe ich mir eine Wohnung gesucht in Berlin.
Durfte er mitkommen?
Nein. Ja.
Schade.
Ja, ich hatte dann einen realistischen Blick auf die Dinge. Und ist aber gut gegangen für uns beide nochmal. Wir haben uns dann beide verbessert. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, so eine Wohnung hier und dann gucke ich mal, wie ich mich installiere. Und dann, ich kannte niemand und nach 2 Wochen kannte ich alle, ja? Und das hat mir so eine Kraft gegeben. Weil man, wenn man weiß, dass ich schaffe das jedes Mal wieder, oder?
Ja, ja. Ja, ich finde es auch schön, dass man so frei im Kopf bleibt. Also es ist auch für mich eine ganz komische Vorstellung, schon zu wissen, wie mein Leben irgendwie ausgehen wird. Also ich möchte mich immer irgendwie flexibel halten, weil das Leben einfach so viel zu bieten hat. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mein Leben lang irgendwie meinen Job machen möchte, den ich jetzt gerade mache. Vielleicht fällt mir in 5 Jahren
das
ein.
Das frage ich mich auch jeden Tag, wenn ich hier sitze, ehrlich gesagt.
Aber
ist es das
was,
jetzt
Barbara,
wirklich schon?
Du bekommst jeden Tag hier Waffeln und
ja,
die werde ich jetzt
allerdings
probieren.
So, und jetzt kommt's nämlich. Bist du überhaupt mit Süßem, weil ich habe ja Unterschiedliches über dich gelesen und da ganz schlimme Quellen sagen, für Süßes bist du gar nicht unbedingt so zu haben.
Du hast die richtigen Quellen gelesen, ja.
Ja, gell. Mhm. Aber guck mal, wie sie reinbeißt. Die ist so, die Use ist einfach so von professionell und gibt uns hier ein gutes Gefühl. Was steht denn da auf deinem kleinen Schildchen?
Das ist super süß.
Was steht da?
Sag ja. Ja, Nina.
Ach, sag ja, Nina.
Ist das süß?
Oh Gott, ja, das ist süß. Da haben aber auch 5 Leute jetzt übers Wochenende dran gearbeitet.
Nein, ChatGPT. Was können wir mit dem Namen Janina Tolles machen?
Benutzt ihr ChatGPT? Nein, machen Sie nicht. Das
okay.
Würden Sie nicht
Entschuldigung,
machen.
Entschuldigung.
Nein. Die kommen ja frisch von der Universität, sind ja alles Doktoren der Germanistik. Die machen das alles noch selber. Bei uns ist alles noch handgestrickt. Hast du dich an Süßigkeiten überessen in deiner Jugend? Von Liebesapfel bis zur Schokobanane?
Ja, das kann natürlich schon sein. Also ich habe damals definitiv mehr gegessen. Aber ich glaube auch, dass das bei mir, es ist nicht so, also ich merke das jetzt bei meinem Sohn, der ist total so ein Süßer.
Mhm.
Der möchte schon morgens am liebsten, ich gebe ihm Joghurt, dann sagt er, kann ich Streusel haben?
Streusel?
Streusel sind so kleine Schokostreusel, ja, logischerweise.
Geil.
Und ich habe das irgendwann mit der Zeit verloren.
Jetzt gibt's gleich Zuschriften von den ganzen Biomüttern. Nichts Süßes vor dem 12. Ja, genau. Ist alles Bio-Schokolade.
Natürlich.
Und dann, aber schmeckt natürlich auch geil. Ich gucke mir so wahnsinnig gerne diese kleinen Videos an auf Instagram oder so, wo Kinder das erste Mal an so einem Eis lecken, weißt du? Und dann irgendwie so, wenn die so, weißt du, ein Jahr alt sind oder so und das gar nicht fassen können,
dass es
neben diesem ekelhaften, ungesüßten Kürbisbrei auch noch irgendwie andere richtig tolle Sachen gibt.
Ja, ich bin ja sowieso ein großer Fan von Grautönen. Ich finde irgendwie zu extrem in die eine Richtung und zu extrem in die andere Richtung, damit kann ich persönlich überhaupt nichts anfangen. Ist wahrscheinlich mein Sternzeichen Waage.
Ja.
Mit Aszendent, bin ich Aszendent Waage auch noch?
Oh Gott.
Ja, es ist fürchterlich, oder?
Nee,
Krebs.
Natürlich.
Ich bin Aszendent Krebs.
Aber Krebs ist doch super, glaube ich, oder? Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Krebsen gemacht.
Die sind sehr empathisch und sensibel. Vielleicht ein bisschen, muss man sich vorschützen vor zu viel Sensibilität.
Bist du so sensibel? Wie äußert sich denn das? Du wirkst eigentlich auf mich so ganz
feinfühlig.
Feinfühlig.
Ich glaube, das ist das bessere
Wort. Das könnte man
über
mich wirklich beim besten Willen nicht sagen.
Ich bin Teflon beschichtet. Was ist man denn da als Sternzeichen? Ich bin eine Pfanne.
Du bist eine Pfanne. Bist du Zwilling? Was bist du?
Nein, ich bin Fisch und Wassermann, glaube ich. Aber ich mogel mich erst durch und dann bin ich auch noch Teflon beschichtet. Das würde ich jetzt mal sagen, sind meine Eigenschaften.
Herrlich.
Also sensibel und feinfühlig ist ja, das klingt, also sensibel und feinfühlig klingt ja so, als wäre es für die anderen toll, weil du auf die Rücksicht nimmst.
Ist schon so. Also ich achte schon auf mein Umfeld. Oder beziehungsweise ich meine zu spüren, wenn irgendwas nicht richtig ist und das beeinflusst mich dann auch wiederum sehr
stark. Das ist bei mir übrigens auch so, aber ich spreche es dann nicht an. Ich denke mir, ich glaube, die fühlen sich alle gerade nicht wohl, aber Gott.
Ich mache einfach weiter.
Ich rede noch ein bisschen, dann wird es sicher besser. Nein. Nein, das stimmt nicht.
Ja, ich merke das so, wenn man beispielsweise Gäste zu Hause hat und irgendwie so ein Gespräch oder ich weiß um etwas, was vielleicht jetzt nicht so angesprochen werden soll, dass ich dann schon um die Menschen rumtänze oder sag so, hey, ach Mensch, noch ein Glas Wein oder vielleicht auch ein Champagner.
Ich konnte das auch früher überhaupt nicht. Meine Freundinnen haben sich immer kaputt gelacht über mich, wenn es so ein bisschen, so ein bisschen konfrontativ wurde oder so, habe ich sofort angefangen an meinen Fingern zu beißen und wenn es gar nicht mehr anders ging, bin ich einfach aufs Klo gegangen.
Auch schön.
Ja, Entzug. Entzug durch einfach nicht mehr da sein.
Von irgendwie. Hamburg nach München. Tschüss.
Ja, also so, dann bin ich einfach rausgegangen aus der Situation und das lernt man dann aber auch irgendwie. Wenn du jetzt sagst, wenn Leute zu Gast sind, hast du gerne Gäste zu Hause?
Ja, ich liebe es. So. Ich bin gerne Gastgeberin.
Ich auch. Ich bin viel lieber Gastgeberin als Gast.
Ich auch.
Ja.
Ich auch.
Und alle dann immer, nein, kommen schon wieder alle zu dir. Oh Gott, du Arme. So ein Stress. Wie viel seid ihr denn? Und so. Und dann denke ich mir immer, es ist eine Art, wie ich das Leben niemals sehen würde.
Ja, ich mag das auch. Und ich bin auch eine Person, ich weiß nicht, wie es dir geht, kochst du immer Dinge, wo du ganz genau weißt, das läuft rund, das ist meine Spezialität?
Es kommt drauf an. Also ich sag jetzt mal, wenn ich weiß, okay, es kommen 14 Leute und es ist so... Also es ist jetzt nicht so ein Grillen und geil und ein Ding und Trinken und so, sondern es ist so, die kommen und dann gibt's irgendwie, und es hat so eine gewisse Form so, also ohne dass es spießig ist, aber so, dann habe ich es ganz gern, wenn ich weiß, ich habe das alles schon vorbereitet und es steht im Ofen und dann mache ich auch keine, wie soll ich sagen, dann mache ich manchmal nicht so Experimente, weißt du? Also ich koche ja und jetzt musst du ganz stark sein. Du hast ja ein Kochbuch gemacht, worüber wir gleich sprechen werden. Die Glücklich-Küche, meine Glücklich-Küche. Da habe ich, ich koche nicht nach Rezept, ich koche nach Gefühl.
Schön, ich liebe das. Es ist auch wirklich, die besten Gerichte entstehen bei mir zu Hause, wenn ich den Kühlschrank aufmache, nicht eingekauft habe und
Reste.
Gucke, eine Paprika,
ja.
Dann habe ich irgendwie 3 Pilze, der eine sieht auch gar nicht mehr so, egal, kommt alles irgendwie rein und da gibt's die besten Rezepte, die daraus entstehen.
Genau, ich liebe am meisten, wir fahren morgen weg und der Kühlschrank ist noch halb voll und jetzt koche ich was und verkoche das alles und ich mache dann auch immer so unterschiedliche Sachen. Also es muss ja gar nicht alles in einen Topf, aber dann macht man da was und so.
Und das ist der Grund übrigens, warum ich nicht gerne backe.
Ach, und warum ich nicht gerne.
Nein. Und deswegen glaube ich, habe ich mir das so abtrainiert, diese süßen Dinge irgendwie zu essen, weil ich sie selber zu Hause nicht zubereite, weil es mich nervt, mich an Angaben zu halten. Ich mag es nicht, zu gucken, wie viel Hefe. Und ich meine,
Hefe.
Selber
ich kriege direkt Schweißausbrüche beim Thema Hefe.
Ja, aber auch Backpulver oder dann hast du ein Ei zu viel drin und dann ist es irgendwie.
Ja, ich denke
so
ja immer, je mehr Eier, desto besser. Nee, Schuhsohlen-Erfahrung
ist es nicht mehr fluffig. Und wenn die Butter, ich habe gerade gestern mit meinem Sohn Kuchen gebacken und dann war die Butter nicht richtig weich und dann waren da so Flöckchen und dann habe ich schon im Ofen gesehen,
dann kommt das da alles auf der Seite so rausgequollen. Ja, ich weiß.
Oh, und das war ein Geburtstagskuchen für die Kita.
Man muss sich auch ein bisschen Zeit nehmen, muss man sagen. Ja. Und auch da vielleicht die Angaben ein bisschen ernster nehmen. Aber mich nervt es, wenn da steht 125 Gramm. Da denke ich mir, was soll denn das sein? Ja. Also die 5 da hinten nervt mich schon so wahnsinnig. Und dann denke ich mir, wer bin ich, dass ich mir von euch sagen lassen muss, wie viel Butter ich da reinmache, ja?
Aber weißt du, was das Tolle ist bei 125 Gramm? Da schneidest du sie einmal nur in der Mitte durch.
Das hätte man mir vorher sagen müssen. Weißt du, dass ich jetzt entdeckt habe, dass in so Butterdingern sind manchmal jetzt schon so 50er Schritte eingezeichnet, wo du ganz genau 50 Gramm abschneiden kannst, weißt du?
Ja, herrlich.
Also der Butterklotz kommt vor allem in meiner Vorstellung vor, wenn ich mir überlege, dass ich jetzt, sage ich mal, 4 Kilo abnehmen möchte und dann weiß ich, das sind
5 Butterklötze.
16 Butterklötze.
Möchte ich mir gar nicht vorstellen.
Oh, so herrlich, die Waffeln hier. Das bekleppe ich. So, Mensch, ich versuche jetzt erstmal nur die Himbeeren zu essen. Du hast wirklich ein Kochbuch gemacht und.
Aber das ist schon Asbach uralt, weißt du das eigentlich?
Ich weiß es, das ist. Ich habe es selber mitgebracht,
weil das ist ein sehr persönliches Kochbuch und das schenke ich Freunden. Und deswegen habe ich dir das geschenkt, weil es persönlich ist und weil ich dich so charmant finde und deswegen dachte ich, ist es hier richtig.
Meinst du, das ist das richtige Adjektiv im Zusammenhang mit mir?
Jetzt gerade bist du sehr charmant, absolut.
Aber was bin ich denn noch?
Hübsch,
ja.
Intelligent. Ich hörte, deine Gäste sollen sowas immer sagen. Ich habe eine ganze Liste.
Haben die Redaktion dir was mitgegeben?
Haben sie mir alles mitgegeben. Hol dich gerne raus.
Das ist so schrecklich. Stell dir mal vor, man ist dann irgendwann so alt und merkt es nicht mehr. Und dann kriegt man immer so Leute, die um einen rum, die einem die ganze Zeit sagen, grün, grün.
Und wenn man dann noch nicht mehr irgendwas sehen kann. Deswegen pass auf deine Augen auf, Barbara. Mhm.
Ja, weil sehen kann ich auch nicht mehr so richtig gut. Du hast schon recht. Aber jetzt pass auf. Also in diesem Kochbuch steckt ja so viel mehr, aber ich finde ja Kochen, also wie jemand kocht, das ist ja eine, wie soll ich sagen, das ist ja eine totale Lebenshaltung. Es ist ja ein totaler Unterschied, ob jemand wirklich mit der aufgeschlagenen Kochbuchseite da steht und dann eben, wie gesagt, 3,5 Spitzen Muskatnuss da irgendwo reinmacht oder ob einer sagt, ich schaue mir das Foto an, so mach's ich nämlich. Mhm. Oh, sieht ja geil aus, Lachs mit Ding, mach ich. Und dann schmeckt es natürlich nicht so, wie es da vielleicht steht, aber so. Ich finde, Kochen sagt wahnsinnig viel über Leute aus.
Total. Total. Und ich bin ja, also, was berechtigt mich schon, ein Kochbuch zu schreiben? Weil ich bin keine ausgebildete Köchin, aber ich esse einfach leidenschaftlich gerne.
Ich finde, das ist die beste Entschuldigung, sage ich mal, für alles.
Ja. Und genau das, was du gerade gesagt hast, ich wünsche mir, wenn man das Kochbuch aufschlägt, dass man sich dadurch inspiriert fühlt und einfach sagt so, Mann, das habe ich schon wahnsinnig lange nicht mehr gegessen oder das habe ich vielleicht noch nie gegessen.
Was hat dich am meisten beeinflusst bei deiner Küche? Gibt es irgendwas, eine Richtung oder eine Sache, die einfließt?
Meine Familie hat mich am meisten geprägt. Also meine Eltern und meine Großeltern hatten ein Restaurant in Vicoeur.
Mhm.
Und da habe ich schon immer viel mitgeholfen. Die haben halt so Bratkartoffeln und Brathering und Sauerfleisch. Also so richtig handfest, bodenständig. Da gab es dann aber auch die Berliner Currywurst, weil mein Opa ist Ur-Berliner. Also es war so eine Mischung aus allem irgendwie. Und mit meinen Eltern bin ich immer schon viel gereist. Meine Mutter ist ein großer Asien-Fan. Deswegen war ich früh auch schon in Thailand unterwegs. Und meine Eltern waren sehr lange in Japan, beruflich.
Okay, mit ihrem Karussell.
Genau.
Sind wirklich mit dem romantischen Kinderkarussell, das gefragt wurde, glaube ich, gell? Sind sie nach Osaka, oder?
Genau.
Und waren dann dort jedes Jahr auch dort auf dem Rummel?
Ja.
Oh Gott, ist das toll.
Ja.
Also ich meine, jetzt mal vom Hamburger Dom nach Japan mit dem Kinderkarussell im Flugzeug verschifft? Nee, auf dem Boot?
Nee, verschifft. In Containern. Also ich weiß noch, was das immer für ein großer Akt war. Da hat man dann, ich weiß gar nicht, wie viel Fuß dieser Container hatte, weil das ist ein sehr, sehr altes, nostalgisches Kinderkarussell, was mein Vater von seinem Opa geerbt hat und der wiederum hat es von seinem Vater geerbt. Also es ist ein richtiges Traditionskarussell, was über 120 Jahre alt ist. Die stehen jetzt damit auf dem Hamburger Dom. Also,
Nichts wie hin. Und dann wird das auseinandergebaut.
Das wird auseinandergebaut, aber es hat so in der Mitte wie so eine Säule,
ja.
Die kannst du nicht auseinander bauen. Nee,
und da hängt ja alles dran.
Genau, und deswegen musste mein Vater damals so eine Konstruktion alles um diese Säule herum quasi bauen. Hat er irgendwie gemacht und irgendwie sind die Sachen auch rübergekommen und das dauert
dir vor,
dann
du
schon.
Du packst den Osaka aus und dann ist das hellblaue Pferd nicht dabei oder irgendwie so.
Ja.
Das ist auch schwer zu, oh Gott, ist das toll. Und dann standet ihr da und da warst du dann auch mit dabei oder musstest du zu Hause bleiben?
Ich weiß, das erste Jahr musste ich zu Hause bleiben, weil das sowieso alles sehr ungewiss war und Schulpflicht in Deutschland. Da war ich dann bei meiner Oma und bin dann im zweiten Jahr um Weihnachten rum da mitgekommen, weil nochmal Weihnachten ohne meine Familie damals war irgendwie nicht so schön. Und dann ist es aber so zur Routine geworden, dass man diese Trips immer weiter ausgedehnt hat. Mein Bruder ist dann da auch zur Schule gegangen und so. Also,
ach so, ja. Ach,
ich war bestimmt zehnmal zu der Zeit dann auch drüben.
Für jeweils ein paar Wochen?
Ja, teilweise dann auch 2 Monate.
Boah, ja, das ist natürlich wirklich eine, aber trotzdem kann man keine Freundschaften halten dann, oder?
Nee, dafür war ich auch, es ist sowieso interessant, wenn man jede Woche woanders ist. Also so Freundschaften haben sich bei mir erst wirklich ausgeprägt, seitdem ich in Anführungsstrichen sesshaft bin. Mhm. Seitdem ich in Berlin bin, hier habe ich, glaube ich, so richtige Freundschaften. Mhm. Aber Freundschaften so aus der Schulzeit und so, klar, ich kenne noch Leute und wenn man sich sieht, dann freut man sich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage...
Nee, dazu fehlt ja einfach die Regelmäßigkeit.
Ja.
Ich glaube, also man braucht ja auch mal 4, 5 Jahre den immer gleichen Ablauf, bis man mal kapiert hat, ah, jetzt ist es eine Tradition irgendwie. Ja. Und wenn man da dann nie dabei ist, dann ist es natürlich irgendwie...
Wenn man auch gewisse Dinge einfach bei den anderen nicht mitbekommt. Also das ist ja schon wichtig, merke ich auch jetzt.
Naja, klar.
Dass man einfach zuhört und da bei Lebensabschnitten einfach dabei ist.
Ja. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht so meine Freundinnen Freundschaften gepflegt früher und es ärgert mich total.
Mhm.
Ich hätte so gerne so eine feste Freundesgruppe, mit denen man alt wird, weißt du? Und dann weißt du noch mit 17, weißt du noch mit 21 und als du geheiratet hast, da waren wir alle dabei und so. Also das habe ich irgendwie auch so ein bisschen verpasst, aus eigener Schuld, glaube ich. Und es ärgert mich total.
Ja, obwohl, dann ist es wahrscheinlich auch, man kann nicht alles haben, ne? Also du hast dich wahrscheinlich in der Zeit um andere
alles.
Dinge gekümmert,
ja, genau.
Die dir wichtig waren.
Ich habe viel mit Jungs rumgeknutscht, ehrlich gesagt. Aber die haben dann auch ständig gewechselt. Und da habe ich auch darauf geachtet, dass die natürlich immer aus unterschiedlichen Freundeskreisen kamen. Das heißt, da hatte ich permanent neue Gruppen am Start. Naja.
Soll ja auch nicht langweilig werden.
Soll ja auch nicht langweilig werden. Wir wollen dir ein paar Fragen stellen, die so aus dem Blauen heraus sind und laufen unter der Rubrik Wie finden wir eigentlich?
Mhm.
Wie finden wir eigentlich Urlaub mit den Schwiegereltern, wäre da die erste Frage.
Seitdem ich selber Mutter bin, habe ich irgendwie so ein bisschen dieses Gefühl von Vergänglichkeit ist bei mir viel stärker und dass wir alle nicht ewig leben. Und deswegen finde ich es okay, weil man irgendwie eine wertvolle Zeit mit Menschen, die einem wichtig sind, verbringt. Hätte ich vielleicht vor 3 Jahren noch anders drüber gedacht.
Ja, gell?
Ja.
Ich sehe das auch so. Und irgendwie denke ich mir immer, die Kinder finden es ja so cool, wenn die mit Großeltern
herrlich
zusammen sind die
ganze Zeit.
Und wenn nicht die Oma und der Opa einmal im Jahr kommen und man dann sich so ein bisschen steif gegenüber sitzt bei so einem Stück Marmorkuchen und wie läuft's in der Schule und so. Das ist ja auch, Kinder können da nicht anbinden. Okay, wie finden wir es eigentlich nackt durch den eigenen Garten zu laufen?
Hast ich habe keinen eigenen Garten.
Sie hat keinen eigenen Garten.
Barbara, wie geht's dir denn damit? Wie finden wir das?
Bei mir ist der Weg vom Zaun bis zur freitragenden Treppe, die unten breiter ist als oben, so weit, dass da meine Brüste zu sehr schwingen.
Siehst du, solche Probleme hätte ich gerne.
Ich laufe nicht nackt durch den eigenen Garten. Ich versuche sogar jetzt schon vor der eigenen Familie bestimmte Dinge zu verstecken. Zu verheimlichen, sagen wir mal. Entwicklungen zu verheimlichen.
Aber in Brandenburg ist das ja sowieso, Berlin-Brandenburg, so ein Thema, dass viele irgendwie dann, also wenn man so in Richtung Wannsee da mal unterwegs ist oder so am Stößensee, da liegen dann viele auch einfach splitterfasernackt auf ihren Booten oder dann auch mal da irgendwie in der Ecke.
Ja.
Das ist mir ein bisschen suspekt.
Also ich finde, wenn man zu zweit ist und so, ist mir das total nah. Aber man ist ja dann doch irgendwie in Kontakt mit anderen und jegliche Art von Bewegung, finde ich dann nackt, ist sowohl für Männer als auch für Frauen. Wir waren letztes Jahr, wo waren wir denn da? In Kroatien. Da war ein ganzes Schiff mit nackten alten Leuten. Und dann...
War das eine Party?
Ja, das war total lustig. Die waren irgendwie so eine Nudistengemeinschaft, ja. Und ich bin sofort ins Wasser und bin da. Und dann noch mein Mann so, jetzt komm mal nicht so nah dahin und so. Und ich, das gucke ich mir jetzt mal an und so. Und dann bin ich da hingeschwommen. Und dann sind die wirklich alle immer auch über so eine Leiter, also fand ich sehr suspekt irgendwie. Die Frauen sind über eine Leiter ins Wasser gestiegen, rückwärts da so runtergegangen und die Männer waren schon im Wasser und haben dann immer so nach oben geguckt und haben also wirklich komplett direkt, also einmal direkt einmal reingeschaut irgendwie und ich dachte mir, was ist das wohl für eine Gruppierung? Und dann haben die so, dann sind die so schreiend ins Wasser gesprungen und die waren jetzt, das war jetzt nicht sexy Gangbang, sondern das waren ältere Leute, die, also da war wirklich alles dabei. Lang, kurz, groß, klein, dick, dünn, ich weiß nicht was. Und dann sind sie da so an Land geschwommen und dann hatten sie so riesige Schüsseln mit Kartoffelsalat und haben dann da zusammen gegessen. Und
auch nackt, ne?
Ja, und ich schwamm da mit meinem Badeanzug dann so um die rum und hab so getan, als weißt du, und hab die beobachtet und dann dachte ich mir, Mensch, die sind eigentlich unspießig. Dagegen war, bin
ja,
ich ja der total Spießer.
Ich schäme mich immer. Ich war einmal in Mexiko, ich glaube in Masunte hieß der Ort.
Ja.
Und das war auch da gab es einen Strandabschnitt, wo nur Nackte rumlagen. Und ich habe so richtig gemerkt, wie, ich bin hochrot angelaufen die ganze Zeit. Die haben ja irgendwelche Bewegungen
du
gemacht.
Du
bist und
nämlich
dachte,
der Spießer.
Oh, ich habe doch jetzt gerade deinen Penis gesehen.
Mein Penis gesehen.
Ja, ich bin dafür, glaube ich, zu spießig.
Ja, ich will aber eigentlich gar nicht so, ich will wirklich nicht spießig sein, aber ich fand, da war ich auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Hab ich da dreimal ums Boot rumgeschwommen. Wie finden wir es eigentlich, den Partner zu wecken, weil man selbst schon wach ist und sich langweilt?
Ach, herrlich.
Ja,
bin
oder?
Ich, ja, also das, auch da, seitdem ich Mutter bin, habe ich ein bisschen mehr Verständnis, weil die Nächte sind irgendwie echt dann ziemlich durchwachsen teilweise. Aber früher, wenn ich wach war, dann mussten alle wach sein.
Ja.
Ja, finde ich schön.
Das war so schön, gell? Wenn man selber ausgeschlafen hat und dann sollte es auch losgehen.
Ja.
Fand ich auch. Fand ich total.
Zumal ich auch eine Langschläferin bin. Also wenn ich dann schon wach war, also ja, dann können nee, dann, auch
also
alle
jetzt mal
anderen
ganz
wach
ehrlich
sein.
Also jetzt ist aber auch wirklich mal Zeit. Ja, aber also ist das schon noch so bei euch, oder? Dass man morgens, dass du merkst, okay, jetzt ist das Kind wach und dann gibt's kein Entkommen mehr, gell?
Nee. Ich glaube, ich bin sowieso, was das betrifft, haben wir nicht so unbedingt Glück gehabt die letzten 3 Jahre.
Okay, verstehe. Naja, ich meine,
dafür sind wir mit allem anderen sehr gesegnet. Also ich kann mich nicht beschweren.
Ja, ich finde das so lustig, diese Hoffnung der Mütter und überhaupt auch der Eltern, dass das Kind müde wird. Also es ist ja dann auch, du gehst dann da raus und dann spielen die irgendwie 4 Stunden Fußball und danach machst du noch eine Bergtour und dann denkt man immer, na jetzt wird er
vielleicht
ja dann sicher jetzt wahnsinnig müde sein und so. Nö, gar nicht. Also und wie, ich glaube, es gibt kein glücklicheres Gefühl für Eltern, wie wenn das Kind so irgendwie mal tagsüber so einschläft oder so. Da stehen doch alle immer, steht man so davor und dann, mein Gott, guck mal, wie er schläft und so. Dann ist
so friedlich.
Ja, ist man so, also ein schlafendes Kind ist was Herrliches.
Ist was Herrliches.
Ja, ich weiß, was du meinst. So, darf man während, ich muss jetzt eine Sache nochmal fragen zum Thema Schaustellerei. Wir haben nämlich letztens gestritten. Seid ihr in einem Wohnwagen gefahren von Ort zu Ort?
Ja.
Darf man im Wohnwagen rumwohnen, während der Fahrer fährt? Oder müssen alle sitzen und angeschnallt sein?
Naja, wir hatten, also das ist ja so klassisch in Wohnmobilen, wir hatten so einen richtig, richtig großen Wohnwagen, wo dann die Erker zusammengeschoben wurden. Mhm, das war quasi ein wirklich mobiles Zuhause, aber auch ein vollwertiges mobiles Zuhause. Also da war eine Waschmaschine drin, eine große Küche mit einem richtigen Backofen und so. Also jetzt nicht irgendwie so ein kleines Porta-Potti und eine Mikrowelle.
Ja.
Dementsprechend war da überhaupt gar nicht die Möglichkeit, dort mitzufahren, weil das von einem LKW von A nach B transportiert
gezogen
wurde.
Okay, das heißt, ihr saßt dann doch immer im Auto?
Immer im Auto. Oder im LKW.
Ich hatte mir vorgestellt, dass du da hinten irgendwie, dann weißt du, da in dem großen Bett da hinten oder
schöne Vorstellung,
oder
ne?
Da vorm Fernseher und so. Das stellt man sich doch ja immer vor, wenn Leute mit dem Wohnmobil fahren.
Darf man das? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, dass man es eben nicht darf.
Also es wäre wild, wenn man das dürfte.
Nein, darf man natürlich nicht. In Deutschland darfst du gar nichts mehr. Demnächst werden wahrscheinlich Wohnwegen ganz verboten, aus Datenschutzgründen oder was weiß ich was. Irgendwas werden sich schon einfallen lassen. Und dann noch mal eine kurze Frage. Bist du deswegen besonders gut organisiert, weil du es gewohnt warst, auf kleinem Raum zu sein?
Ich hatte eigentlich immer alles doppelt damals. Also wir hatten einen festen Wohnsitz, also ein Haus mit einem kleinen Garten und so. Und da hatte ich dann meine Zahnbürste.
Und sonst nicht?
Wie und sonst nicht?
Hattest du sonst keine Zahnbürste?
Doch, die hatte ich ja doppelt. Die hatte ich ja im Wohnwagen auch nochmal.
Okay.
Das arme Kind konnte sich doch nicht
mal
die Zähne putzen.
Luxusleben. alles doppelt, sogar die Zahnbürste. Okay, also aber wenn man, ich meine, man muss sich schon beschränken irgendwie, was man mitnimmt. Und ich weiß, jeder, der mal in einem Wohnwagen, auch wenn er sehr groß war und ausklappbare Erker hatte, man muss sich schon ein bisschen aneinander schieben, vorbeischieben, wenn man irgendwie sich da so begegnet die ganze Zeit. Hast du noch Geschwister?
Ich habe einen kleineren Bruder, der jetzt aber auch schon dieses Jahr 30 wird, also so klein
ist er dann doch nicht mehr. Ist gar nicht mehr so klein, ja.
Aber interessanterweise musste ich neulich feststellen, dass ich absolut gar kein WG-Typ bin. Und wenn es darum geht, Urlaub mit Freunden zu machen, dass ich es total liebe, die haben ihren Bereich und ich habe meinen Bereich. Und so ein Haus zusammennehmen und dann sitzen wir abends alle zusammen und dann kochen wir ein bisschen und dann grillen wir und dann wird sich danach geprügelt, wer den Abwasch macht und am nächsten Morgen, wer steht früher auf und macht das Frühstück und so. Ich finde das alles, nee, das ist nicht meins.
Mhm.
Ich glaube, da muss man einfach ein Typ für sein. Vielleicht hat mich auch da meine Kindheit geprägt. Es ist ganz gut, es ist immer eine Entschuldigung für viele Dinge. Mhm,
ja, ja.
Ich musste damals, ich hatte keine andere Wahl, deswegen
ganz
bin ich
ehrlich,
heute anders.
Ihr müsst es schon verstehen. Ich möchte gerne jetzt in mein Zimmer gehen und die Tür absperren.
Ich brauche meine Ruhe.
Ich liebe das. Ich liebe WG und ich liebe auch so dieses alle zusammen und dann irgendwie, was ich nur nicht gut kann, ist zusammen kochen. Das nervt mich wahnsinnig.
Ja, geht mir auch so.
Wie soll ich denn die Tomaten schneiden?
Schneid
sie einfach. Genau. Hast du noch ein anderes Messer? Und so, also die Vorstellung, dass man mit so einem Glas Wein, so Alfred Biolek-mäßig auf so einem Küchenblock irgendwie, dann da jeder schnippelt da so vor sich hin und man redet so irgendwie über Gott und die Welt. Forget it. Ich will gerne fertig gekocht haben, wenn die Leute kommen. Ich will mir da auch nicht reinquatschen lassen und ich will auch nicht den Satz hören, ach, Zucker machst du da rein? Oder weißt du, irgendwie so. Ach, so macht ihr das.
Oh.
So, jetzt pass auf. Wir spielen ein Spiel. Auch hier ist die Redaktion wieder kreativ geworden. Liebe Janina und liebe Barbara, wir haben gehört, dass Janina in einer Schaustellerfamilie groß geworden ist. Richtig, das haben wir jetzt auch schon besprochen. Diese Expertise wollen wir nutzen und deswegen spielt ihr das große Promi-Rummeln. Wir würden gerne einen prominenten Jahrmarkt zusammenstellen und von euch sollen die Promis kommen. Zieht bitte abwechselnd einen Zettel. Ist hier irgendwo in so einem Ding drin?
Oh Gott,
genau?
Ich hoffe ja, ich kenne die. Weißt du eigentlich, das ist...
Kennst du niemand?
Also es ist ganz oft
wir
so...
Wir nehmen nur Leute, die man kennt.
Ja, ich wusste damals noch nicht mal, wer Gigi Hadid ist. Aber es ist okay, wir probieren es.
Wann war denn
aus.
Damals, wann war damals, als du Gigi Hadid nicht kanntest?
Das war in Berlin bei der Fashion Week, da war sie schon Gesicht von Maybelline und ist da gelaufen und ich war so, wow, das ist aber eine hübsche Frau. Und alle waren so, wie, das ist eine hübsche Frau, das ist Gigi Hadid. Und ich war so, und wer ist Gigi Hadid?
Ich muss ja sagen, ich finde, dass ja Gigi Hadid und ihre Schwester
Bella Hadid,
so, hast du doch gelernt,
oh, wow.
Dass die irgendwie... Ich finde, die ist auch so ein bisschen ordinär, schauen die schon aus. Findest du nicht?
Findest du?
Ja. Findest du die richtig super?
Ich finde die faszinierend.
Warum eigentlich? Die hat so ganz fiese Mutter.
Boah, das habe ich letztens
so. Die Mutter, die hat dann so gesagt, sie müssen jetzt aufhören, Eisschnelllauf oder so zu machen, weil sie sonst zu dicke Beine kriegen und sie wollen ja schließlich Model werden und so. Also ich hatte das Gefühl, da war ein gewisser Druck irgendwie in the house. Aber vielleicht habe ich es auch...
traurig.
Ja.
Nee, damit habe ich mich nicht so auseinandergesetzt. Ich dachte irgendwie eher so, wow, was für eine Weltkarriere die gemacht haben und fand das irgendwie faszinierend zu sehen, dass die ihre eigenen Brands irgendwie aufbauen und so. Ich finde ja, also ich bin grundsätzlich ein Mensch, versuche immer erst das Positive zu sehen, anstatt irgendwie, oh, das haben sie ja nur, weil irgendwie die Mutter irgendwie und so. Deswegen habe ich die eigentlich immer so recht positiv abgestempelt. Und ich habe die Bella Hadid einmal live gesehen in Cannes.
Mhm.
Und fand das, die war sehr hübsch damals. Das ist jetzt 7 Jahre her.
Was machst du denn in Cannes?
Ich war zu den Filmfestspielen.
Oh, wieso bist du denn immer zu den Filmfestspielen eingeladen?
Ich weiß nicht, vielleicht.
Jetzt hör doch auf. Und dann irgendwie von so einem Sponsor und dann wohnt man da im Martinez Hotel, oder? Und wird den ganzen Tag nur geschminkt und kriegt geile Kleider und muss ständig Champagner trinken und so.
Es ist ganz fürchterlich, kann ich dir verraten.
Erzähl mal einer alten Frau, die eher regional, sage ich jetzt mal, tätig ist inzwischen hier, ja, wie es so ist in der großen weiten Welt. Bitte.
Ich war damals dort, weil ich für Hotel Transylvanien Synchronsprecherin quasi war.
Oh, jetzt hör doch auf. Ich habe auch schon mal einen Wiesel synchronisiert.
Ja, und warum warst du da nicht in Cannes?
Ja, die Einladung hat mich nicht erreicht.
Ach so, schade. Nee, aber deswegen war ich damals in Cannes und dann habe ich natürlich jung und frisch, wie ich damals war, die eine oder andere Party mitgenommen. Und ein bisschen Netzwerken auf Veranstaltungen.
Warst du Single damals?
Nee.
Ach, das tut mir leid.
Nee.
Hast du denn da richtig große Stars getroffen?
Ja, Bella Hadid.
Na, Melna. Männer.
Also wahrscheinlich, aber ich habe sie bestimmt nicht erkannt.
An wen würdest du dich ranmachen, wenn du könntest?
An niemanden. Du, ich bin tatsächlich da so, also ich bin sehr glücklich liiert.
Ja, und ich doch auch. Aber
ich bin einmal in Tulum auf einer Party gewesen und Orlando Bloom stand neben mir. Mhm. Das war so ein gemixtes Klo und ich habe ihn nicht erkannt. Deswegen, ich bin irgendwie so, weiß ich nicht.
Vielleicht warst bin du sogar schon mit total prominenten Leuten mal für eine kurze Zeit sogar zusammen
und hast es gar nicht gemerkt. Einfach nicht gewusst.
Und hat sich immer gewundert. Warum hat der Typ immer so viele blaue Flecken und hinterher stellte sich dann raus, es ist Tom Cruise, der mittendrin ist, Mission Impossible zu drehen.
Genau, das könnte mir vielleicht passieren.
Ja, verstehe. Aber was ich ja, das finde ich ja schon mal ganz angenehm, wenn ich dich so verfolge, auch in den Medien. Also auf den großen, wie soll ich sagen, auf den großen Promi-Mann bist du jetzt sowieso, da warst du sowieso nicht hinterher, ne?
Sowieso gar. Also ich bin ein Mensch, ich brauche, glaube ich, sowieso so ein bisschen, um mich zu öffnen, wenn es um die Liebe geht. Mhm. Und ich bin ehrlicherweise ganz froh, dass ich mich Gott sei Dank nicht aus jemanden, in jemanden verliebt habe aus der Branche. Weil ich es total erfrischend finde, andere Gespräche zu Hause zu haben. Und die Branche ist natürlich auch mit sehr vielen Oberflächlichkeiten behaftet. Und ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen, also es ist von Anfang an klar irgendwie so, das ist zu Hause und dann gehe ich wieder. Und das macht mir total Spaß. Ne? Also am Set zu sein, zu Super. Drehen, auf Veranstaltungen zu sein. Also ich liebe das, aber ich liebe es genauso sehr oder noch viel mehr zu Hause zu sein.
Bei mir ist es genauso. Und schon die Vorstellung, also jetzt mal wirklich die Vorstellung. Du guckst da morgens irgendwie raus, also jetzt mal angenommen, du hast einen Garten oder was auch immer. Oder du guckst in die Küche und dann steht da dein Mann so, weißt du, so inszeniert, nachlässig gekleidet und macht sich gerade für sein Instagram, für seine Instagram-Story in Smoothie oder filmt sich dabei, wie er, keine Ahnung, Rasen mäht oder sich die Hose zuknöpft oder sich die Hose aufknöpft oder was auch immer. Ich würde es so befremdlich finden. Mhm. Und ich darf nochmal zitieren, Evelyn Bodecki, die letztens hier im Gespräch bei mir war, hat gesagt, also Barbara, ich gebe dir einen Tipp beim Daten, weil ich habe mich natürlich so als lebensfroher Single irgendwie präsentiert, musste ich sehr lachen und dann sagte sie, du darfst nie jemanden treffen, der mehr als 100.000 Follower hat.
Da muss ich so lachen. Das ist meine liebste Geschichte.
Also wenn ich das jetzt abgleiche mit den Männern, die ich kenne, ja, die wissen noch nicht mal, wie man sich Instagram runterlädt.
Also, ist auch ganz charmant. Ja.
Okay, also pass auf. Wo waren wir nochmal? Wir ziehen jetzt
Promi-Karten.
Wir haben noch keine einzige Karte gezogen. Jetzt geht's ja erst los. Also... Was sollen wir sagen? Zeigt bitte abwechselnd den Zettel mit einer Aufgabe oder Beschäftigung und sagt uns, welchen Promi ihr in dieser Rolle seht. Okay. Ah ja, okay. Jetzt pass auf. Wer macht die Ansage beim Breakdance?
Welcher Promi?
Ja. Das ist ja jemand, den man nicht sieht. Also da muss der auch nicht so super, weißt du? Dann müssen wir jetzt nicht den Elias Mbarek oder den Florian David Fitz an der Stelle verschießen.
Olli Schulz. Den würde ich da irgendwie, aber da weißt du sofort, das ist Olli ist Schulz, das ist doch charmant,
ist
oder?
Ist das lustig? Es muss keiner sein, der gut aussieht. Olli das Schulz, hab ich nicht lass gesagt. Uns Olli Schulz nehmen.
Geil, dass ich voll in meinem eigenen...
Grüße gehen raus an dieser Stelle. Unser erster Podcast-Gast, der diesen Podcast durch sein Zutun zu einem Erfolgs-Podcast gemacht hat.
Aber ich finde wirklich, ich höre ihn so gerne bei Fest und Flauschig. Und deswegen ist das eine Stimme, die ich hinter diesem Mikrofon total gerne hören würde.
Das ist fantastisch. Das ist, auf so eine Idee wäre ich nie gekommen und du hast total recht. Die nächste Aufgabe.
Ich darf, oder? Wer steht den ganzen Tag am Greifautomat und zieht sich Kuscheltiere?
Ah, und zieht sie, also der arbeitet da nicht, sondern der holt die sich.
Genau, steckt ein Euro nach dem anderen rein, ja, genau. um die Pokémon rauszubekommen.
Und die Familie, der dieser Greifautomat gehört, die
meiner
lacht.
Meiner Familie?
Deiner Familie, die sitzen hinten im Wohnwagen, gucken so durchs Fenster und denken sich,
die haben wir so fest da reingestopft, da kriegst du sowieso nichts raus. Unten noch festgeklebt.
Warte mal, wer könnte das sein? Wer wirkt so wie jemand, der zu Hause viele Diddelmäuse auf dem Sofa sitzen hat oder so? Weißt du, was ich meine? Ich bin ja eher kuscheltierfreie Zone natürlich. Aber es gibt doch sicher Leute, die... Also, ich könnte mir vorstellen, dass Evelyn Bodecki Fangeschenke aufhebt. Also, um sie jetzt nur einfach mal ins Spiel zu bringen nochmal.
Ich kenne sie persönlich nicht.
Ich auch nicht. Sie ist der süßeste. Sie ist wie ein Sahnetörtchen mit einer Kirsche obendrauf. Das meine ich im Ernst. Die ist sowas von süß. Aber ich glaube, dass die sich so... Ich glaube, wenn du der jetzt einen lustigen Hasen schenkst mit lilanen Ohren, der irgendwie, keine Ahnung, weißt du?
Aber weißt du, was das klingt? Dann hebt sie sich das auf. Als hätte die noch das Kind in sich. Und das finde ich ja so charmant.
Ja.
Also, dann nehmen wir doch sie.
Komm, Evelyn Bodecki steht am Automat und zieht sich die Dinger.
Dann drücken wir auch nicht so fest. Dann soll sie ruhig eins rausgreifen.
Ich finde, Evelyn, notfalls, wenn die das auch nicht versteht, wie das mit dem Greifer funktioniert,
dann sagst
du, komm, ich schließe dir jetzt die große Tür auf und dann holst du die einfach rein raus. Wer steht im Spiegelkabinett die ganze Zeit auf der Stelle, um sich selbst anzugucken? Oh, das sind die, die sich immer so dicht die Haare fahren. Wen haben wir denn da im Verdacht? Wer ist denn so ein bisschen eitel?
Siehst du, da macht sich wahrscheinlich deine Expertise und deine jahrelange Erfahrung hier, dass du hier schon viele Sitzen hattest,
zahlt sich vielleicht aus. Ich weiß es überhaupt nicht und ich mag sie ja sowieso alle. Aber ich könnte mir vorstellen, Markus Lanz hat es ganz gerne, dass ihm jetzt da vorne so eine graue Strähne rauswächst. Und ich könnte mir vorstellen, dass der sich ab und zu, weißt du, dass der da so steht und sich so heimlich ein bisschen so durch die Haare fährt.
Und er ist auch sehr mutig, weil da kommt nicht jeder raus. Aber er traut es sich zu, reinzugehen und wieder rauszugehen.
Ne? So machen wir es.
So. Wer fährt Autoscooter? Barbara, du doch, oder?
Ja, Autoscooter finde ich ganz geil. Wobei, ich finde alle Sachen toll. Ich fahre auch Looping und Ding und so ganz.
Ja?
Ja, wobei, ich bin jetzt nicht mehr so ganz so wild, muss ich sagen, weil ich einfach merke, boah, das hat auch nochmal an Geschwindigkeit zugenommen.
Mhm. Also weißt du, wie wir mitnehmen? Wir fahren zu dritt mit Laura von Tora.
Oh Gott, ja, das finde ich lustig.
Das wird lustig.
Und ich gebe aber Gas, weil die Von Tora hat wieder so Schuhe an, weißt du, da kannst du gar nicht richtig, da gibt's nur 0 und 1.
Aber du weißt schon, dass die Ersatzschuhe immer dabei hat?
Hat sie dabei, oder?
Meistens schon.
Bist du mit der befreundet?
Ja.
Oh, ich finde die toll.
Die ist super. War die auch schon hier?
Ja, klar. Aber die ist nicht persönlich gekommen, die hat nur angerufen. Zweimal schon, glaube ich. Ich glaube, die war sogar schon
dabei
zweimal
da. Dabei ist sie kein
da.
Kostverächter. Die hätte die Waffeln auch gemocht.
Ich wollte gerade sagen, du, die hat sich jetzt sogar eine Küche gebaut, obwohl sie gesagt hat, sie kann gar nicht kochen.
Ich habe mich ja auch von ihr beraten lassen, was so ihr, die hat ja ein Induktionskochfeld, was in einer Platte drin ist,
wo
du noch nicht mal siehst, dass das eine Küche ist. Das ist ja verrückt.
Das finde ich schon super. Also die finde ich eine tolle Frau. Da denke ich mir immer, wenn ich ein Mann wäre, da würde ich mit die mal...
Was meinst du, jeden versuchen Mann, den ich jetzt kennenlerne in letzter Zeit, sagt immer... Also wenn du mir die Laura von Tora klar machen kannst, dann kannst du ein Leben lang hier bei mir im Restaurant frei essen. Das habe ich gerade erst vorgestern gehört.
Wirklich?
Mhm. Also bei manchen Sachen würde es sogar Sinn ergeben. Aber
kannst du da nicht mal mich auch ins Spiel bringen? Was sagst du, die Laura ist jetzt gerade ein Pferd, aber die Barbara,
die kommt bestimmt.
Mhm. Und wenn der noch ein Restaurant besitzt, dann muss man sich doch mal ein bisschen öffnen. So, ich hoffe, die Leute mögen das, wenn man isst.
Es ist so lustig, bevor ich in diese schöne Kabine hier reingekommen bin, wurde mir gesagt, bitte iss, fühl dich frei, die ganze Zeit zu essen. Offensichtlich mögen eure Zuhörer das. Ich hoffe
die
sehr,
die drei, die jetzt noch übrig sind, die sagen, mir gefällt's. Und alle anderen haben sich einmal schon übergeben und sagen, Schmatzgeräusche sind nicht so meins.
Okay.
Wer kauft seiner Freundin Zuckerwatte? Oh, weißt du, wen ich mir da vorstelle? Glashäufer Umlauf. Den hatte ich letztens hier im Gespräch und der wirkt auf mich so, der hat so sehr nett von seiner Frau gesprochen. Ohne von ihr zu sprechen, habe ich so das Gefühl gehabt. Der ist ja nicht der Zuckerwatte-Typ eigentlich, aber ich glaube, der macht so Sachen.
Schön. Ich finde das romantisch.
Ja.
Auch wenn man weiß, dass sie wahrscheinlich nicht aufgegessen wird und dass irgendwie danach die Hände ganz eklig kleben und so, aber es ist einfach die Geste.
Weißt du, wie Zuckerwatte, könntest du Zuckerwatte machen?
Ich habe das in Japan tatsächlich, war ich für Zuckerwatte zuständig und hatte also bis vor kurzem hier die ganzen Seiten verhornt. Weil es ist ja, du hast Stäbe, die sind relativ lang und die sind auch teilweise mit Splittern irgendwie, weil die müssen ein bisschen griffig sein, damit die Zuckerwatte
hält.
Da dran hängen bleibt. Und du musst halt natürlich immer wieder im Kreis und du machst halt diese Bewegung und drehst dieses eckige, raue Stäbchen zwischen deinen Fingern.
Ja.
Und musst drehen. Und man kauft natürlich, verkauft XXL Zuckerwatte, weil da kriegst du einen Euro mehr für.
Ja, klar.
Und dementsprechend, ja, ich weiß, wie es geht.
Du hattest Hornhaut an den Fingern von der Zuckerwatte. Das ist ja, das machen wir so.
Das wird der Aufhänger
des
Podcasts.
Schade, dass wir nicht die Bild-Zeitung sind, sonst hätten wir jetzt schon die Überschrift. Du bist dran.
Einen habe ich noch. Wer verkauft kandierte Äpfel?
Da stelle ich mir so eine kandierte Äpfel, so eine das ist ja... So ein roter Liebesapfel finde ich übrigens total überschätzt. Ich würde immer was mit Schokolade nehmen.
Ja, ich auch.
Also da hat man doch schon das Gefühl, man beißt sich die Zähne aus, wenn man da reinbeißt.
Na, vor allen Dingen, den musst du mit nach Hause nehmen und dann aufschneiden, weil dann ist es wiederum auch, dann stimmt irgendwie das Verhältnis, aber ansonsten beißt du ja in den Apfel, hast nur Zucker im Mund, ja, und ein ganz kleines bisschen Apfel, ja, und dann auch die Schale. Und das sind, darunter sind immer grüne Äpfel übrigens, ja, die ich überhaupt gar nicht mag.
So.
Also deswegen mit nach Hause nehmen und dann aufschneiden, dann ist es gut.
Ich finde dann, aber wenn es doch nebenan liegt, doch die Schokobanane oder die Schoko-Erdbeere, dann nehme ich doch das.
Also ja,
dieser Liebesapfel, das verstehe ich nicht. Wer verkauft uns den jetzt? Das muss eine Frau machen, oder? Oder wollen wir da die?
Also wem ich alles abkaufen würde, ja, wäre Jochen Schropp.
Ja, der verkauft uns den Liebesapfel. Ja. Der, ja, ist süß. Ja. Warst du auf der Hochzeit eingeladen?
Ja.
Hast du ganz viele solche Promi-Freunde?
Nee, tatsächlich hole ich nur die raus, weil nur über die kann ich jetzt gerade was, ja, sagen, weil ich doch ansonsten gar keine
Leute.
Promis
kenne. Laura von Torra und Jochen Schropp, da bist du aber vorne mit dabei. Der hat doch in Südafrika geheiratet. Weiß ich doch alles.
Ja.
Theoretisch war ich auch dabei. Praktisch war ich noch nicht eingeladen.
Hätte sehr er nett. Das gewusst, hätte er dich bestimmt gerne eingeladen.
Ja, total. Ach, Jochen Schropp ist super.
Das ist so ein Umarmender, den mag man irgendwie gerne
und
bei sich
du,
haben.
Und weißt du, wen ich auch liebe? Riccardo Simonetti.
Ich liebe
den
alle,
ich auch, ehrlich,
ja,
gesagt.
Ja.
Also,
der könnte uns auch einen Liebesapfel verkaufen.
Ja.
Dem würde ich das auch locker abkaufen.
Aber
könnte auch sagen, nimm 10 Euro.
Immer die Federn von seiner Boa bleiben ständig in dem Zuckerzeug da kleben, weißt du? Wenn der das dann über den Tresen reicht, dann hängt da noch so ein bisschen, fällt ein bisschen Glitzer,
süß,
lilaner Glitzer
süß
runter und so eine kleine Feder hängt noch.
Dann
mit
nimmt man noch ein bisschen was von Riccardo mit nach Hause.
Weißt du was, dass mein Job mich wirklich zu einem, wie soll ich sagen, über die Jahre, also ich war eh schon immer sehr menschenfreundlich, aber ich bin zum totalen Menschenliebhaber geworden, weil alle, die hierher kommen, ich gehe immer völlig verliebt. Wenn ich aus der Kabine rauskomme und man hätte so ein Herz, dann würden so Herzchen über meinem Kopf fliegen, weil ich eigentlich immer sage, das war hier zu wahnsinnig nett.
Ja.
Kannst du es verstehen?
Ja, total. Es ist ja auch, ich finde, ein sehr spezieller, schöner, doch recht intimer Ort. Also wenn ich nicht wüsste, dass hier so viele Leute gerade lauschen, und das vergisst man irgendwie auch,
ja,
ganz schnell, wenn wir uns hier gegenüber...
Ja, das ist unsere Strategie.
Ja,
ich erzähl's mal kurz, kriegt ja keiner mit.
Ja, ja, ja. Deswegen bin ich in der Vergangenheit nicht so ein großer Podcast-Fan gewesen, weil ich genau das, wenn mir jemand gegenüber sitzt, der mir sympathisch ist, sehr, mhm, schnell vergesse.
Ja, total. Ich doch auch. Ich meine, ich habe ich schon tausendmal erzählt, meine Freundin sagt immer, du weißt schon, gell, die senden das alles, was du erzählst. Weil ich natürlich auch diese Illusion habe, wir zwei... ein Mikrofon und kein Mensch wird je davon erfahren irgendwie, aber da ist man natürlich falsch gewickelt. Wie war die Erwartung bei dir zu Hause, was du beruflich machen wirst? Gab es einen Plan von deinen Eltern?
Ja, und zwar irgendwie aus dem gesamten Umfeld auch von meinen Eltern. Man dachte natürlich, ich würde Schaustellerin bleiben. Zum Glück habe ich einen Bruder, der die Geschäfte meiner Eltern übernommen hat. Ansonsten, glaube ich, wäre es vielleicht sogar ein Problem gewesen.
Mm. Ah, okay.
Und dann war irgendwann auch klar so, hey, ich habe ja mit 7 Jahren schon angefangen zu spielen.
Mhm.
Hab früher so Kinderserien gemacht, die Kinder vom Alstertal.
Aber wie hast du
Pfeffer
das denn dadurch untergekriegt? Das ist ja wirklich sehr lustig. Ich meine, deine Eltern haben ihren Job gemacht, aber hauptsächlich haben sie wahrscheinlich einen Kalender geführt, wo sie verschiedene Aufenthalte, Schulwechsel und Schauspielerausflüge noch irgendwie gemanagt haben.
Ja, meine Mutter war super gut organisiert. Und die hat das gemacht. Also die hat wirklich, die hat mich dann auch, dann waren wir an der dänischen Grenze und dann hat sie mich mal eben 150 Kilometer oder wenn nicht sogar noch mehr nach Hamburg zum Casting gefahren.
Mhm.
Und die hat es einfach wunderbar irgendwie mich da reingeführt und mir auch immer schon gesagt so, hey, wenn du darauf Bock hast, dann unterstütze ich dich dabei.
Was hat dich daran fasziniert, auf der Bühne zu stehen oder vor der Kamera zu stehen?
Auf der Bühne stehe ich gar nicht gerne.
Nee?
Nee. Also ich merke total, interessanterweise war einer meiner ersten Bühnenerfahrungen mit dir. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst.
Duftstars nehme ich an, oder? Nee.
Nee, wir haben, das war irgendetwas, so eine große Show von, ich glaube, es Oliver war das.
Ja.
Und ich war eine Laudatorin.
Ja,
und
ja.
Und das war das erste Mal, dass ich als Laudatorin auf einer doch sehr großen Bühne für mich irgendwie stand. Für dich wird es
war
jetzt
das
nicht
so, eine
so groß
Sternbühne
gewesen.
War das so eine Sternbühne irgendwo, ja, wo so der Feind war überall. Man, es gab kein Hinten und kein Vorne, oder?
Ja, ja. Und ich, ja, war, mhm, so aufgeregt, weil ich dann auch irgendwie, also ich bin das einfach nicht gewohnt. Ich glaube, da muss man so eine Routine irgendwie für entwickeln oder man muss es halt auch sehr genießen oder mögen oder sich da frei fühlen. Und da habe ich komplett gemerkt, so, es ist für mich was komplett anderes, mhm, eine Rolle zu spielen oder ja. als Janina auf dieser Bühne zu stehen und als Janina einen Preis oder etwas da zu sagen.
Es sind auch zwei völlig unterschiedliche Sachen. Wird auch immer so getan, ist ja alles von der Kamera, ist dann auch das Gleiche. Wir sehen regelmäßig Moderatoren scheitern im Schauspiel und auch sehr häufig Schauspieler scheitern in der Moderation, weil es einfach zwei völlig unterschiedliche ja. Sachen sind.
Und was ich damals so genossen habe, ich weiß noch das allererste Mal, als ich am Set war, ich mochte diesen Trubel und das war wahrscheinlich auch etwas, was ich von zu Hause irgendwie gewohnt war. Das war ein Nachtdreh, das war damals Die Feuerengel, so eine RTL-Serie mhm. und da hat ein Haus gebrannt und ich sollte das Kind sein, was unten heult. Habe ich super gut ausfüllen können irgendwie, man hat mir dann so Krokodilstränchen da unten irgendwie gemacht und ich saß da und musste einfach irgendwie traurig gucken.
Ja.
Und dann, aber alle Menschen waren irgendwie so caring. Ich war natürlich auch ein Kind und dann hat man mir eine Decke gebracht und einen heißen Kakao
ja,
und
das
so.
Würde mir auch, das würde mir heute noch mir gefallen, ehrlich gesagt.
Warte mal, ich frage mal hier. Können wir mal einen heißen Kakao haben? Und deine Decke bitte. Heute muss ich feststellen, wenn du erwachsen bist, dann kümmert man sich nicht mehr. So
um und dich. Dann bist du, ich weiß ja nur, dann war dein Traum, in den Otto-Katalog zu kommen als Model. Mhm. Für welche Seite warst du zuständig?
Ich habe es ja leider nie in den Otto-Katalog geschafft.
Oh.
Ja, sehr
bitter.
Dann
haben wir dich ja unter völlig falschen Voraussetzungen eingeladen.
Soll ich wieder gehen?
Das war ein bisschen der Grund, warum du heute hier bist, weil jetzt kommt der große Otto-Teil, der Otto-Block, weißt du?
Okay.
Alles rund.
Ich habe da mal was vorbereitet. Nee, okay. Meine Cousine war damals im Otto-Katalog und ich wollte auch in den Otto-Katalog, weil jeder immer gesagt hat, Mensch, Latruja sieht so toll aus auf der Hängematte, wie sie da irgendwie die Hängematte bewirkt. Ja. Und dann ist meine Mutter mit mir zu dieser Agentur gefahren und dachte halt, dass ich sofort in die Kartei aufgenommen werde. Die haben aber gesagt so, nee, wir haben schon genug von dir. Also so von meinem Typ und in dem Alter und so.
Okay.
Und dann habe ich angefangen zu weinen. Also dieses Weinen, das zieht sich offensichtlich ja, so ein bisschen durch meine Karriere durch.
Damit hast du schon wirklich große Erfolge gefeiert.
Und dann haben sie gesagt, Mensch, Frau Use, wie können Sie denn Ihre Tochter jetzt hier mit herbringen? Ja, jetzt nehmen wir sie halt auf in der Kartei. Und dann hatte ich halt, ich glaube, 1-2 Monate später das Casting für die Feuerengel. Da durfte ich dann nochmal weinen.
Also sag mal, okay, aber mit Heulen war es ja dann vorbei. Und da bist du ja ziemlich früh zu GZSZ gekommen.
Ja.
Und das war natürlich ein Wahnsinnsschritt da, in diese Serie reinzukommen, oder?
Ja.
Und vor allem auch ein totales Fixum in deinem Leben. Da ja. ging es ja dann los, dass man so sagt, so jetzt bin ich da, jetzt bin ich vor Ort. Und ja. dann wurde gedreht in Köln, gell?
Nee, Berlin, in Potsdam. Ja, Potsdam-Babelsberg. Ja, das war auch tatsächlich für all das entscheidend und was jetzt auch irgendwie so kommt. Ich war 18 Jahre alt, bin nach Berlin gekommen. Das war mein erster Job, wo ich meine Miete selber dann irgendwie zahlen konnte.
Schön,
und
gell?
War alleine
mit
in Berlin.
18. Überleg
mit 18.
Mal.
An meinem 18. Geburtstag hatte ich meinen allerersten Drehtag.
Ja.
Und bin da erwachsen geworden. Und habe natürlich sehr schnell gelernt, was es heißt, irgendwie Disziplin an den Tag zu bringen, Texte auswendig zu lernen, zu funktionieren, auch in Extremsituationen und flexibel zu sein. Ja, ja. Und das habe ich dann auch 9 Jahre gemacht.
Ja,
fast
und
10.
Und dann hast du aber auch irgendwann gesagt, okay, jetzt höre ich auf. Und das ist ja dann wiederum wieder ein mutiger Schritt, weil ich meine, eine Festanstellung, sage ich mal, zu ja. haben in so einer Rolle. Wir gucken uns hier den Herrn, wie heißt er, Jochen Barrow oder?
Wolfgang, ja.
Wolfgang Barrow, ist der GZSZ?
Der ist, ja, ja.
Ja, ja, okay, ich bin da nicht so ganz firm, ja. was diese Sachen angeht. Also der ist ja, ich meine, der ist seit, weiß nicht, seit 30 Jahren dabei
seit
oder
immer
so.
Immer gefühlt, ich glaube seit 92.
Ja, ja. Und ich, vielleicht hat der sich auch irgendwann mal überlegt, Mensch, wenn ich mal aufhöre und so. Ich weiß es auch, das machen alle. Ich habe ja viel mit Hans Siegel zu tun, der sagt auch jedes Jahr, jetzt geht's drum, ob wir den Bergdoktor verlängern. Und der sagt auch immer, ich denke natürlich auch jedes Jahr drüber nach. Oder will man sich mal öffnen für andere Sachen irgendwie. War das schwer, dich da frei zu schwimmen?
Nee, also ja, doch. Also es war so ein Abnabelungsprozess, weil das Team einen schon so ans Herz wächst, dass man das Gefühl hat, das ist sehr familiär auch. Ja. Und ich habe mich da sehr aufgehoben gefühlt. Aber ich habe einfach zu früh damit angefangen, als dass es das hätte für mich irgendwie sein können für den Rest meines Lebens.
Ja.
Und hatte dann aber auch gemerkt, dass ich gefühlt habe, dass meine Rolle irgendwie, dass ich alles schon 10-mal gespielt habe. Ich habe
also alles, was du dir vorstellen kannst, habe ich mit meiner Rolle irgendwie damals gespielt.
Das erinnere ich noch. Du hattest Sex mit deinem Vater. Auch genau. Lustig, alles, was ich da jetzt gespielt habe, ich schon 1000 Mal gespielt.
Ich hoffe, das war eine einmalige Geschichte mit deinem Vater damals.
Nee, das hat sie dann doch schon ein bisschen häufiger gemacht.
Nachdem sie sich dann verliebt hat.
Durchtriebenes Stück, wirklich. Also, okay. Aber nee, dann ich, also, oh Gott, das kann keiner besser verstehen als ich. Eigentlich, wenn sich irgendwas dreimal wiederholt hat, denkt ja. man sich wirklich, okay, I had it.
Ja, und ich habe dann irgendwann, habe ich mir meine Spielchen draus gemacht und habe dann irgendwie mit dem Schauspielcoach, der sowieso immer am Set ist, habe ich gesagt, so, wie kann ich den jetzt gegenüber provozieren? Was kann ich da irgendwie machen, dass ich irgendwie den Spaß nicht verliere?
Ja.
Und irgendwann musste ich mir dann selbst eingestehen, dass ich auch parallel so viel zu tun hatte, andere Sachen gedreht habe und dann auch irgendwie mit dem Kochen irgendwie total viel Spaß gefunden hatte und da auch für mich noch so ein zweites Standbein sich ergeben hat, dass ich dann gesagt habe, so bis hierhin und nicht weiter. Und ich weiß noch nicht genau, wo ich lande, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es das für mich jetzt hier war.
Ja.
Und dann kam einen Monat später das Casting für Der Vorname.
Ja. Dann kam der Nachname und dann kam der Spitzname. Ja. Und jetzt ist natürlich die große Herausforderung für denjenigen, der dieses Projekt macht, wie könnte man diese Reihe noch weiter sinnvoll ausbauen?
Es gibt Ideen.
Es gibt Ideen.
Es gibt Ideen.
Wirklich, weil ich habe mir gedacht, also jetzt sind sie durch. Der Familien, was könnte, naja, was, der zweite Vorname oder
der Deckname?
Der Deckname.
Der Kosename.
Der Kose. Oh, ich sehe schon, ja, okay.
Ja, ich stecke natürlich voll in dem Thema
Sorgen,
drin.
Mach mir natürlich keine Sorgen. Also, ich glaube, fast alle dieser Filme gesehen, ausnahmsweise, weil ich bin jetzt auch nicht so immer beim deutschen Film irgendwie dabei. Ich liebe den deutschen Film. Und ich fand es ganz wunderbar. Und ich fand so, das ist ja ganz, also zumindest der erste Teil spielt ja wirklich nur in einem Wohnzimmer und da ist ja, passiert ja irgendwie eigentlich gar nicht wirklich viel. Und trotzdem ist es einfach große, große Unterhaltung.
Ja. Also ich fand auch, der erste, der wirklich kammerspielartig ist, so.
Ja.
Ich musste auch, als ich das Buch las, sofort an Gottes Gemetzel denken und so. Und ich mag das einfach, wenn du so Stücke, also das kommt ja tatsächlich ursprünglich, ist das ein Theaterstück.
Genau.
Und wenn es einfach um gute, richtig smarte Dialoge geht, und das ist beim Vornamen, ist das, und dann haben wir es jetzt ja irgendwie weitergesponnen und ich glaube, man liebt diese doch sehr verrückte Familie mittlerweile auch irgendwie
sehr.
Ein bisschen.
Und man muss auch sagen, du hast es ja rollenmäßig auch ganz gut erwischt, weil du spielst ja die Frau, inzwischen seid ihr ja verheiratet, von Florian David Fitz, meinem All-Time-Favorite-Kollegen, muss ich wirklich sagen. Der ist genauso alt wie ich und der ist auch aus München, der kommt aus Pasing, ich komme irgendwie halt so 10 Kilometer weiter und der ist mir so vertraut, dass ich wirklich, und ich habe gestern Vincent Willmeer geguckt, von ihm, weißt du, seine erste Drehbucharbeit, glaube ich, oder so. Und der ist mir einfach ein, ich liebe ihn. Und du bist ja ganz eng mit ihm zusammen dann während so der Dreharbeiten, oder?
Ja, der ist ja sowieso, wir sind ja ein Cast von 5 Leuten. 6.
Ja.
Und dadurch ist es natürlich immer sehr intensiv.
Mhm.
Und gerade auch beim Nachnamen, das war während Corona, haben wir dann auf Lanzarote gedreht. Da war das ja sowieso, also da haben wir sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht.
War das, bevor du ein Kind gekriegt hast?
Ja.
Ja. Ja, ja, super. Fantastisch. Und der Nachname, genau von dem wir jetzt sprechen, der auf Lanzarote spielt, der läuft jetzt im ARD-Sommerkino am 28. Juli.
Ach, wie schön.
Ja.
Gut.
Das ist der Grund, warum du hier bist heute.
Herrlich. Ich freue mich.
Ja, das ist doch toll. Guckst du das dann? Also, ich meine, es wird wahrscheinlich nicht passieren, dass du am 28. Juli dann selber vorm Fernseher sitzt oder es gibt ja unterschiedliche Kollegen. Ich kenne ja Leute, die schicken dir wirklich mittags eine SMS, bitte unbedingt gucken, ich laufe heute Abend in der ARD.
Ah ja?
Und dann gibt es solche wie mich, die auch nie wissen, wann, wo, was und ob was ausgestrahlt wird und denen es eigentlich eher recht ist, wenn es die anderen nicht gucken.
Ja, also ich finde die drei Teile großartig, deswegen freue ich mich, wenn jeder irgendwie mal reinschaut. Aber ich bin dann, glaube ich, eher so Highlight-orientiert, dass wenn es jetzt dann auch nochmal zusätzlich irgendwie Outdoor irgendwie laufen würde. Aber ich weiß, dass meine Großeltern sich freuen, wenn ich ihnen vorher eine Nachricht schicke.
Ja, gell?
Mhm, voll. Und die gucken sich das dann auch gerne noch ein 10. Mal an.
Aber das ist ja auch schön und lustig. Und ich finde, das kann man auch wirklich gut machen. Und alle toll. Iris Berben toll.
Großartig.
Justus von Donali toll. Christoph Maria Herbst
großartig.
Toll. Caroline Peters toll.
Großartig.
Ja.
Ja. Es ist wirklich.
Es wäre schade, wenn es jetzt da keine weitere Überlegung dazu gäbe, wirklich.
Ja, also mit den Kollegen an einem Set zu stehen, ich konnte so viel von denen lernen und ich
finde es so großartig, auch wenn ich selbst in den Bildern nicht drin war, habe ich mal zugeschaut, weil es eine große Freude ist, denen über die Schulter zu schauen und von denen zu lernen.
Ja, ich bin ja keine Schauspielerin, habe jetzt letztens wieder so einen kleinen Ausflug in die Schauspielerei gemacht.
Was
und merke
gemacht?
Dann einfach, darf ich glaube ich nicht sagen,
okay.
Und habe dann irgendwie gedacht, es ist wirklich was völlig anderes.
Mhm.
Also diese Wiederholungen killen mich dann einfach, weil ich mache es ja immer einmal und ich sage dann immer so, ja, haben wir, alles super, weil das beim zweiten Mal ist ja nicht mehr so spontan dann und so. Und dann ist ja, also das, boah.
Das ist vor allen Dingen gerade beim Kino, das war für mich auch eine große Umstellung, wenn es dann wirklich um die großen Bilder geht, da hat es ja nicht nur mit dir als Schauspielerin zu tun, dass du deinen Satz richtig sagst. Ob das Licht richtig gesetzt ist, ob der Ton, ob die Kamera und dann wird
alles
die Fahrt zehnmal
so
ausprobiert.
Sagst du immer, hattest du den Kaffee vorhin auch in der rechten Hand? Ich, keine Ahnung.
Aber weißt du was, Barbara, wenn man dann irgendwann Stand-in hat, dann ist irgendwie, dann macht es wieder Spaß. Dann kommt man nämlich nur zu dem Take und
nur
dann sagt man es einmal und dann geht man wieder.
Ganz
ich glaube,
genau.
So machen es die Hollywood-Stars.
Und die Stand-ins, die muss man auch schlecht behandeln, habe ich gehört. Ja, du musst richtig arschig sein, weißt du? Oder
siehst du, man sollte von dem Besten lernen. Kommt einfach zu Barbara.
Ich habe es aber auch schon erlebt. Ich habe ja öfter mal so irgendwo mitgedreht. Ganz fürchterlich eigentlich immer. Also ich kann es wirklich nicht so gut. Also ich kann sehr gut Sachen, wenn ich mich selber spiele oder was sehr nah an mir dran ist. Sobald es sich auch nur einen Millimeter entfernt, wird es schon mühsam. Und da habe ich einmal was gespielt und da hatte ich auch einen sehr netten Kollegen. Der ist nicht mehr ganz so erfolgreich. Zu Recht, wie ich finde. Und der hat mir dann gegenüber gestanden und als er sozusagen seine Overshoulder gefilmt wurde, also die Kamera stand hinter ihm und hat mein Gesicht gefilmt und er war eigentlich nicht wirklich zu sehen, nur seine Schulter war im Bild, hat er so die ganze Zeit so Snickers gegessen, während er mir so...
Wir sprechen später drüber, wer das war. Ich glaube, ich hatte eine ähnliche Erfahrung mit dem gleichen Kollegen.
Wirklich?
Mhm. Aber ich sag's jetzt hier nicht
laut. Ach, das ist ja lustig.
Das
sag
ich jetzt
hier
nicht laut.
Nö, du da. Was du aber mir nochmal erzählen musst, das habe ich gesehen. Wurdest du von der Vogue interviewt?
Bestimmt irgendwann mal.
Ah, nee, okay. Ich dachte, das wäre eine größere Sache gewesen.
Nee.
Ich habe noch nie mit der Vogue gesprochen.
Bei
mir will immer nur die Closer und die
Bunte. Promi-Flash.
Promi-Flash, der Westen, VIP-Flash und so, weißt du, diese Sachen. Okay, gut, dann muss man da nicht weiter sprechen. Du warst ein großer No Angels-Fan, hast du mal erzählt. Hast du die mal persönlich getroffen?
Ja, aber wirklich erst, nachdem ich nach Berlin gezogen bin, da habe ich Vanessa getroffen.
Ja.
Und habe sogar bei ihr übernachtet. Und das war damals verrückt.
Hast du dich da, aber wie hast du dich denn da in die Wohnung reingemogelt? Mit was für Tricks?
Nein, sie hat mich einfach mitgenommen.
Ach, das ist das so machen es die No Angels. Die nehmen einfach Fans mit nach Hause. Komm, hast du Lust bei mir zu schlafen? Und Vanessa war doch noch die ist ja jetzt gar nicht mehr dabei.
Stimmt.
Die ist doch jetzt Professorin für irgendwas.
Ich weiß gar nicht, wie ihr Werdegang ist. Es war auf jeden Fall über
die hat
den
aufgegeben, nachdem die mit dir die Nacht verbracht hat, sage ich mal.
Traumatisch. Nee, das war über den Freundeskreis und da kannten wir uns auch schon irgendwie von 2, 3, 4, 5 Mal sehen innerhalb dieses Freundeskreises. Und das wollte ich halt nicht noch abends nach Zehlendorf raus, wo ich früher gewohnt habe. Und dann hat sie gesagt so, hey, weißt du was, schlaf da einfach bei mir. Und dann habe ich gesagt, ja.
Cool. Aber hast nicht heimlich Fotos gemacht.
Das wäre auch so lustig. Doch, die habe ich dann alle verkauft.
Voll die Gastfreundschaft zu ausnutzen, in die Schränke rein fotografieren und so und alles abfotografieren.
Nein, super, aber ich erinnere mich da gerne dran, weil die echt richtig, richtig toll war und noch so viel netter, als ich es jemals in meiner Vorstellung hatte.
Mhm. Hast du auch mal andere oder gibt es jemanden, den du gerne mal treffen würdest? Also du sagst ja, du bist ja nicht so im Promi-Business, aber gibt es irgendeinen Schauspieler, wo du sagst, boah, da bin ich total starstruck, wenn ich den sehe? Ich würde gerne mal Barack Obama sehen.
Mhm. Ja, das verstehe ich.
Weißt du?
Ja. Wen ich jetzt, jetzt kommt wieder diese olle Cannes-Nummer raus,
Cannes
bei den Filmfestspielen auf der Bühne gesehen habe, war Meryl Streep. Das fand ich, also die hat echt so nachhaltig echt Eindruck bei mir hinterlassen. Das fand ich echt stark, wo ich so dachte, wow, was für eine unfassbare Frau. Aber ich bin da irgendwie nicht so. Ich muss den Menschen kennenlernen. Ich lasse mich, glaube ich, nicht so von diesem, was in der Öffentlichkeit gefärbt ist, irgendwie, das macht so wenig mit mir. Ich glaube, es ist eher so, wenn ich jemanden habe, schon mal irgendwie was Smartes sagen hören, dass ich denke, wow, da würde ich gerne anschließen und darüber würde ich gerne mit dir sprechen.
Also bei mir ist es ganz genau so und ich wüsste auch Ich meine, jetzt sind wir ja selber prominent und ich hoffe nicht, dass andere Leute sagen, oh, mit der will ich nicht reden, weil was willst du denn mit einem Prominenten reden? Aber jetzt meine Vorstellung, ich müsste mit Leonardo DiCaprio zu Abend essen, kriege ich wirklich, wirklich, also fände ich schrecklich die Vorstellung. Weil man muss ja dann auch mal sagen, natürlich ist der auch ein normaler Mensch, aber ich glaube, es gibt eine Art von Oberprominenz, da die leben einfach so ein anderes Leben. Was willst du mit dem reden? Mensch, du hier in Berlin, die Hotelzimmer sind echt ganz schön teuer geworden.
Mhm. Naja, vor allen Dingen ist wahrscheinlich der Bodyguard die ganze Zeit daneben, der dir den Mund verbietet und sagt so,
das bitte Leo nicht.
Ich möchte jetzt bitte nicht, dass du mit ihm sprichst. Ich sehe, da ist seine Augenbraue nach oben gegangen.
Oder so, ja. Nee, also das interessiert mich auch gar nicht. Ich habe grundsätzlich nur ein Interesse, mit Menschen zu sprechen, von denen ich weiß, dass sie auch ein Interesse haben, mit mir zu sprechen.
Ja. Weißt du? Das beruht dann irgendwie auch auf Gegenseitigkeit, dass ein gutes Gespräch entsteht.
Ja, und dass es irgendwie ein Interesse gibt. Ich glaube schon, dass man in einem, aber jetzt abends mal die Vorstellung, du stehst dann in so einer Gruppe und da steht George Clooney dabei und dann gehen die anderen beiden weg und dann steht man da mit George Clooney alleine.
Ja.
Fürchterlich. Fürchterlich. Du könntest ihm immer noch dein Kochbuch schenken.
Das ist ein gutes Talking Piece.
Can
ne?
you cook, George?
So, und
if not, here it is.
Here it is, please.
Ach, Janina, das war toll mit dir.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Wohin schicke ich dich denn jetzt zurück?
Ich glaube, ich bleibe jetzt einfach noch ein bisschen hier.
Ich wollte
trinke noch ein bisschen
sagen.
Kaffee, esse noch ein bisschen Waffeln.
Als junge Mutter oder Mutter eines jungen Kindes, du bist ja beides, ich war immer nur das Letztere, hat man dann auch, ist ja auch mal schön, wenn man mal so ein paar Stündchen nicht zu Hause ist und sich so denkt, sollen die anderen doch mal gucken, wie sie es hinkriegen irgendwie. Und es geht ja auch. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
Vielen herzlichen Dank.
Und komm bitte schnell wieder.
Bitte, gerne.
Janina Usa, tschüss.
Danke.
Ach, wie schön. Ich habe ein Kochbuchgeschenk gekriegt. Und wenn du willst, kannst du auch mal kurz reingucken.
Ja, okay. Fotografiere ich mir das ein oder andere ab und dann...
Ja, gell? Man kriegte so. Lust auf Japan, man kriegte Lust auf die Nordsee und man kriegte einfach Lust auf dieses unkomplizierte, schöne Leben mit einer tollen Frau, die ja eben ganz eng an der Seite von Florian David Fitz spielt. Dafür alleine muss man sie schon beneiden.
Mhm.
Nächste Woche gibt es eine neue Ausgabe von uns. Es geht ja immer weiter.
So ist es.
Egal, was mit der Welt passiert, jede Woche gibt es eine neue Ausgabe. Da können wir uns drauf verlassen. Bis dann.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de.